Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. US-Präsident Trump hat Verhandlungen mit den radikal-islamischen Taliban über eine Friedenslösung für Afghanistan abgebrochen. Er sagte ein bislang geheim gehaltenes Treffen auf dem Präsidentenlandsitz Camp David ab. Dorthin hatte Trump ursprünglich Taliban-Anführer sowie den afghanischen Präsidenten Ghani zu getrennten Gesprächen geladen. Als Grund für die Absage nannte Trump den jüngsten Anschlag in Kabul. Ein vorläufiger US-Friedensplan hatte Truppenreduzierungen vorgesehen, falls sich die Taliban unter anderem von Terrororganisationen lossagen.
Eigentlich wollte US-Präsident Trump heute in Camp David verhandeln, stattdessen Abfahrt zum Golfplatz. Gestern Abend schon hatte Trump völlig überraschend ein geheimes Treffen zur Zukunft Afghanistans abgesagt. Ziel dieses Treffens war es, die Verhandlungen mit den Taliban zum Abschluss zu bringen. Wenn sie sich während wichtiger Friedensgespräche nicht auf einen Waffenstillstand verständigen können, dann haben sie wohl auch nicht die Macht, ein bedeutendes Abkommen zu verhandeln. Auslöser für die Absage war ein Anschlag mitten in Kabul. 12 Menschen sterben, darunter ein US-Soldat. US-Außenminister Pompeo erläutert Trumps Absage. Der Präsident kam zu dem Schluss, dass das Treffen nicht das erforderliche Ergebnis gebracht hätte. Die Taliban haben sich zu weniger Gewalt verpflichtet. Das haben sie nicht eingehalten. Das Treffen machte keinen Sinn. Die Regierung in Kabul hat die bilateralen Verhandlungen zwischen den USA und den Taliban immer kritisiert. Jetzt hofft sie auf direkte Gespräche mit den Anführern der Milizen. Wir glauben fest an einen Prozess, den afghanische Regierung und Volk selbst leiten und verantworten können. Hier in Washington herrscht im Moment noch Unklarheit darüber, ob die Gespräche mit den Taliban nur ausgesetzt oder komplett gescheitert sind. Der Abzug der Truppen aus Afghanistan war ein Wahlversprechen von Donald Trump. Doch zurzeit sind in dem Land mehr Soldaten stationiert als zu Beginn von Trumps Präsidentschaft.
In Russland waren die Bürger heute zu Kommunal- und Regionalwahlen aufgerufen. Sie gelten als Test für die politische Stimmung im Land. Nach Umfragen vor der Abstimmung muss die Regierungspartei Einiges Russland mit großen Verlusten rechnen, auch weil viele Menschen mit der wirtschaftlichen Situation unzufrieden sind. Zudem hatten in Moskau immer wieder Regierungskritiker demonstriert, nachdem zahlreiche Oppositionspolitiker nicht zur Wahl zugelassen worden waren. Mit Ergebnissen wird morgen gerechnet.
Selbst die Animateure vor den Wahllokalen schienen nicht in Stimmung zu sein. Die Wahlbeteiligung in Moskau lag am frühen Abend bei nur 17%. Zur Wahl fürs Stadtparlament standen Kandidaten der Regierungspartei und anderer Kreml-nahe Parteien. Kaum ein Oppositioneller durfte antreten. Russlands Präsident wählte bereits am Morgen. Ihn störte die mangelnde Vielfalt nicht. In manchen Ländern gibt es 30, 50 oder 100 Kandidaten. Ihre Arbeit wird dadurch nicht besser. Nicht wie viele sie sind zählt, sondern ihre Qualität. Ich denke, wir haben würdige Kandidaten. Wegen der Nichtzulassung der Opposition gab es seit Juli fast wöchentlich Proteste. Die Polizei ging hart dagegen vor. Mehr als 2000 Demonstranten wurden festgenommen. Der bekannteste Oppositionelle, Alexei Nawalny, hatte in sozialen Medien dazu aufgerufen, nur solche Kandidaten zu wählen, die der Regierungspartei am meisten schaden könnten. Jedes Mandat weniger für die Partei ist gut, selbst wenn es nur eins ist. Aber wir hoffen natürlich, dass wir sie stärker eindämmen können. Im ganzen Land gab es heute Lokal- und Regionalwahlen. Sie gelten als wichtiger Stimmungstest für die Parlamentswahl in 2 Jahren.
Der Ruf der Regierungspartei ist mittlerweile so schlecht, dass ihre Moskauer Kandidaten das Parteibuch lieber verschwiegen und als quasi unabhängige Kandidaten antraten. Denn die Russen sind unzufrieden wegen der Rentenreform, wegen sinkender Löhne. Und die Schuld dafür geben sie nicht ihrem Präsidenten, sondern der Partei.
In der Klimapolitik muss die Große Koalition nach Überzeugung von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer aufs Tempo drücken. Wir müssen jetzt den Turbo einlegen, sagte sie im ARD-Bericht aus Berlin mit Blick auf das Klimakabinett. Notwendig sei ein Bündel an wirksamen Maßnahmen. Dazu gehörten eine Bepreisung von CO2 sowie Anreize und Entlastungen für die Bürger. Auch eine Ticketabgabe für Billigflüge müsse erwogen werden.
Die Wolken am Himmel über Berlin. Heute nicht nur freundlich. Wie die Stimmung in der Koalition. Während die Umweltministerin von der SPD beim Klimaschutz von Vorgaben und Verboten spricht, will die CDU-Chefin im ARD-Sommerinterview solche Worte nicht in den Mund nehmen.
Es wird ganz sicherlich so sein, dass es Klimaschutz nicht zum Nulltarif geht und dass auch Betroffenheit da sein wird über Preise, über andere Maßnahmen. Aber mir ist wichtig, dass Klimaschutz kein Eliteprojekt ist.
Bahnfahren günstiger machen, Abwrackprämie für Ölheizungen. Dafür kann sie sich erwärmen. Aber keine großen neuen Schulden für den Klimaschutz. Annegret Kramp-Karrenbauer will die Bürger etwa mit einer Klimaanleihe zur Mithilfe motivieren. Der Klimaschutz auch für die CDU-Wahlkämpfer im Osten ein Thema. Bloß keine Steuererhöhungen, heißt es hier. Und außerdem hat man nach wie vor noch ganz andere Ideen Richtung Berlin.
Also wenn ich einen Wunsch frei hätte, wäre es das Thema Grundrente, weil es tatsächlich ein Thema ist, was die Menschen bewegt. Und immer bei allen Entscheidungen im Blick auch haben, was passiert im Osten. Ich glaube, wir sind hier Seismograf für die Entwicklung, die gesamtdeutsch immer wieder später nachvollzogen wird und stattfindet.
Die CDU-Chefin war zuletzt wahlkampfbedingt selbst viel im Osten, betont sie.
Das ist auf der einen Seite zu spüren, dass es eine hohe Verunsicherung gibt mit Blick auf die Fragen, die ich eben angesprochen habe, Braunkohleausstieg, aber auch was bringt der Klimawandel für uns, wie sieht's in den ländlichen Regionen aus, kommen da endlich andere Strukturen hin?
Eine andere Herausforderung, die Abgrenzung nach rechts außen. Deutliche Worte heute besonders mit Blick auf Hessen. Dort haben Mitglieder von SPD, FDP und CDU für einen NPD-Mann als Ortsvorsteher gestimmt.
Also zuerst einmal ist das Entsetzen und die Empörung vollkommen gerechtfertigt. Es hat gestern im Hessischen Landesverband schon die erste Sondersitzung der Gremien vor Ort gegeben. Ziel ist es, so schnell wie möglich eine Abwahl des jetzt Gewählten zu beantragen.
Außerdem müsse man nun parteiintern weiter darüber diskutieren, wieso etwas passieren konnte.
Griechenlands neuer Ministerpräsident Mitsotakis hat seine Pläne für Wirtschaftsreformen vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen Steuersenkungen für Unternehmen und Bürger. Damit sollen Investitionen begünstigt und Stellen geschaffen werden. Griechenland leidet noch immer unter der höchsten Arbeitslosenquote in der EU. Zudem mussten die Bürger zahlreiche soziale Einschnitte hinnehmen, im Gegenzug für milliardenschwere Hilfskredite von EU und internationalem Währungsfonds.
Es war eine der längsten Pressekonferenzen, die das griechische Fernsehen je live übertragen hatte. 3 Stunden stellte sich Griechenlands Regierungschef Mitsotakis den Fragen der Journalisten. Kernpunkte: die Flüchtlingskrise, Europa und der Wirtschaftskurs der Regierung. Ich bin der festen Überzeugung, dass Griechenland die große Überraschung in der Eurozone in den nächsten 3 Jahren sein wird. Wir arbeiten an einem Wirtschafts- und Steuerkonzept, das es uns ermöglichen wird, endlich wieder zu wachsen. Vorausgesetzt, die internationale Wirtschaft bleibt stabil. Unter anderem sollen Bürger, die bis zu 10.000 Euro im Jahr verdienen, nicht wie bislang mit 22, sondern mit nur 9% besteuert werden. Zudem sollen Betriebe statt wie bisher 28 künftig 24% Unternehmenssteuer zahlen. Selbst wenn es Mitsotakis gelingt, für mehr Wachstum zu sorgen, wird das Land aber noch viele Jahre mit den Folgen der Krise zu kämpfen haben. Zwar sinkt die Arbeitslosigkeit weiter, bleibt aber im europäischen Vergleich hoch. Die Schuldenquote liegt bei über 180% und damit auf dem letzten Platz in Europa. Die Wirtschaft wächst langsam wieder, liegt aber noch immer 23% unter dem Vorkrisenniveau von 2010. Griechenland ist nicht länger das schwarze Schaf Europas, sagte Mitsotakis bei der Eröffnungsrede einer Handelsmesse gestern Abend. Doch damit es weiter bergauf geht mit dem angeschlagenen Land, müssen die neuen Reformen schnellstmöglich in Kraft treten und umgesetzt werden.
Die britische Arbeitsministerin Rudd ist aus Protest gegen die Brexit-Politik von Premierminister Johnson zurückgetreten. Sie glaube nicht länger, so Rudd, dass ein vertraglich abgesicherter EU-Austritt das Hauptziel der Regierung sei. Zudem kritisierte sie Johnsons Entscheidung, 21 konservative Abgeordnete aus Fraktion und Partei auszuschließen. Johnson will Großbritannien auch ohne Vertrag Ende Oktober aus der EU führen. Welche Möglichkeiten der britische Premierminister trotz aller Rückschläge noch für seinen Brexit-Kurs hat, darüber geben wir Ihnen einen Überblick auf tagesschau.de. Mit einem Festakt ist heute das Bauhausmuseum Dessau eröffnet worden. Bundeskanzlerin Merkel sprach von einem Ort der Erinnerung an ein gutes Stück deutscher Geschichte. Das vor 100 Jahren vom Architekten Walter Gropius in Weimar gegründete Bauhaus gilt bis heute als Ikone der Moderne, als einflussreichste Schule für Architektur, Kunst und Design.
Wenn das Bauhaus Eröffnung feiert, wird selbst das Durchschneiden des Bandes zum Kunstprojekt. Zum ersten Mal erhält die umfangreiche Dessauer Sammlung ein Museum. Die Kanzlerin verbindet mit dem nachhaltigen Erbe der Designschule auch persönliche Erinnerungen.
Ich muss sagen, dieses Design und das, was man da sehen konnte, war immer sozusagen ein Leuchtturm in der Vielzahl von Geschmacklosigkeiten, mit denen wir in der DDR doch umgeben waren.
Es sind ikonische Möbelstücke wie der Freischwinger oder der Stahlrohrstuhl, die von Dessau aus die Welt eroberten. Das Bauhausdesign prägt bis heute die Gestaltung von Möbeln und Architektur. Oberstes Ziel war, Technik und Kunst zu verschmelzen. Im Mittelpunkt des Dessauer Museums stehen aber nicht die fertigen Produkte, sondern der Weg dorthin.
Hier im Museum ist es auch ein bisschen wie ein Studienort. Also man kann nachvollziehen, wie hat die Schule funktioniert, wie sind die Architekturen überhaupt entstanden, aber auch die Stühle. Da gibt es Skizzen, Zeichnungen, Mitschriften aus dem Unterricht.
Zu sehen sind etwa Form- und Materialstudien oder Skizzen wie diese, die der Besucher mit den fertigen Objekten vergleichen kann. Ein Konzept, das offenbar neugierig macht. Hunderte Menschen harten teils stundenlang aus, um bei der Eröffnung am Nachmittag dabei zu sein.
In Venedig sind gestern Abend die internationalen Filmfestspiele zu Ende gegangen. Der Goldene Löwe für den besten Film ging an den Psychothriller Joker des US-amerikanischen Regisseurs Todd Phillips. Den großen Preis der Jury erhielt Roman Polanskis Film J'accuse. Als bester Schauspieler ausgezeichnet wurde der Italiener Luca Marinelli für seine Rolle in der BR-Koproduktion Martin Eden. Im Wettbewerb hatten 21 Filme um die Preise konkurriert. Das deutsche Tischtennisteam der Herren ist zum 8. Mal Europameister geworden. In Nantes besiegten Timo Boll, Dimitri Ovtcharov und Patrick Franziska die Mannschaft aus Portugal mit 3:0.
Das deutsche Team um Topspieler Timo Boll wurde der Favoritenrolle mehr als gerecht. Dimitri Ovtcharov im roten Trikot sorgte mit einem überzeugenden Dreisatzerfolg für den ersten Punkt im Finale gegen Portugal. Anschließend zeigte der mittlerweile 38-jährige Timo Boll, dass er immer noch zur absoluten Weltspitze gehört. Und gewann sein Match ungefährdet mit 3:1 Sätzen. In der Neuauflage des EM-Finals von 2017 waren die Portugiesen nahezu chancenlos. Patrick Franziska lieferte den entscheidenden Sieg zum deutlichen 3:0-Erfolg. Achter Triumph, Titel verteidigt. Die deutsche Mannschaft unterstrich einmal mehr, dass sie in Europa nicht zu schlagen ist.
Charles Leclerc gewinnt den großen Preis von Italien vor Valtteri Bottas und Lewis Hamilton. Den Start entscheidet der Monegasse für sich. Dahinter unterläuft wenig später Sebastian Vettel ein Fehler. Wegen gefährlicher Rückkehr auf die Strecke erhält er zudem eine Zeitstrafe. Vettel landet am Ende als 13. außerhalb der Punkteränge. Sein Teamkollege muss sich über die gesamte Distanz der Attacken der Silberpfeile erwehren. Er verteidigt sich hart und hat Glück, nicht mehr als nur eine Verwarnung zu erhalten. Auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke von Monza nutzt Charles Leclerc den Tempoüberschuss seines Ferrari und gewinnt sein zweites Formel-1-Rennen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 9. September.
Das Tief, das von Norditalien zur Ostsee zieht, bringt der Osthälfte Deutschlands länger andauernde Regenfälle, die sich in der Nacht von Bayern aus nach Brandenburg ausbreiten. Auch in weiten Teilen Baden-Württemberg sowie nach Hessen hinein regnet es immer mal wieder leicht. Am Tag von Bayern bis in den Nordosten länger anhaltende ergiebige Regenfälle. Sonst örtlich Schauer, am freundlichsten ist es im Westen und im Südwesten. In der Nacht 14 bis 3 Grad, am Tag 10 Grad im Erzgebirge bei Dauerregen, 20 Grad bei Sonne an der Mosel. Am Dienstag regnet es im Nordosten länger ergiebig, an der Ostsee Sturmböen. Sonst ist es teils sonnig, teils dicht bewölkt. Am Mittwoch ist es zunächst im Norden und Nordwesten leicht unbeständig, am Donnerstag dann auch in der Mitte. Freundlich wird es in Süddeutschland, sobald der Nebel weg ist.
Um 22.45 Uhr hat Karin Mioska diese Tagesthemen für Sie. Der nette Nachbar von der NPD zum Ortsvorsteher gewählt, weil er Internet hat. Und Autos für die AKP. Istanbuler Bürgermeister prangert die Verschwendung des Systems Erdogan an. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.